Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama bleibt. Bevor wir überhaupt loslegen, möchte ich kurz was sagen. Wir haben 1000 Abonnentinnen für unseren Podcast. Und das ist ganz toll, weil wir sind nämlich erst seit 3 Wochen on air sozusagen und haben jetzt schon über 1000 Abonnentinnen. Wow. Und deswegen vielen Dank an jeden Einzelnen fürs Zuhören und fürs Mitfühlen und für jede Bewertung, für jedes Like, für jedes Feedback und vor allem für die ganz vielen tollen Kommentare. Das ist nämlich genau der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, damit ihr euch nicht allein fühlt mit diesem Schicksal und mit diesen ganzen Themen, die da dran hängen. Deswegen danke für jede einzelne Rückmeldung, egal auf welchem Wege.
Danke, danke. Das freut uns wahnsinnig.
Ich komme ja aus dem Bereich Podcast-Produktion. Ich mache das ja schon seit 2019 und 1000 Abonnenten in den ersten 3 Wochen, vor allem bei einem Thema, das ja doch irgendwo eine Nische ist, auch wenn wir schon sehr, sehr viele sind, die das betrifft. Aber es ist kein Thema wie ein normaler Wirtschaftspodcast oder sowas, wo die Zielgruppe nur weitaus höher wäre. Also wir haben ja doch irgendwo eine Nische und das bestätigt uns darin, dass wir das Richtige tun.
Ich freue mich.
Schön. Ja, das ist auch wirklich richtig toll.
Ja.
Zur heutigen Episode. Wir waren ja in den letzten beiden Episoden, war es ja schon sehr emotional. Wir haben ja darüber gesprochen, wie wir unseren Kindern gesagt haben, dass Papa nicht mehr kommt. Und in der letzten Episode ging es darum, wie wir unser Umfeld informieren mussten, kurz nach dem Tod oder auch in meinem Fall, dass der Tod bald anstehen wird von meinem Mann. Dieses Mal, also in dieser heutigen Episode, gut, es kann natürlich auch sein, dass es bei dem einen oder anderen Tränen und Verzweiflung geben wird, aber dieses Mal geht es eher nicht so um die großen Gefühle, sondern wir sprechen heute über das Thema finanzielle Hilfen und Unterstützungsleistungen, die es für Verwitwete mit Kindern so gibt. Es wird vielleicht den ein oder anderen aus meinem Umfeld wird das vielleicht bestätigen können. Ich bin jetzt nicht unbedingt die große Finanzexpertin, deswegen werde ich heute wahrscheinlich auch noch einiges lernen.
Ich bin auch keine Finanzexpertin. Disclaimer, wir sind beide keine Expertinnen, aber wir haben uns eingelesen und so gut wie möglich recherchiert. Es kann natürlich immer mal ein kleiner Zahlendreher drin sein. Oder einige Sachen sind tatsächlich auch Ländersache, das heißt, sie sind nicht bundesweit einheitlich geregelt. Wir können nur aus unseren Bundesländern sprechen, wie das bei uns gehandhabt wird. Wenn das bei euch anders ist, das kann vorkommen. Also da dann nochmal selber nachschauen, Stichwort Unterhaltsvorschuss, aber da gehen wir später noch genauer drauf ein.
Genau. Bevor es aber losgeht, wollen wir natürlich euch erzählen, wie es uns gerade so ergangen ist. Und deswegen, Caro, erzähl mal, wie geht's dir? Was hast du gemacht die letzten 2 Wochen?
Oh ja, mir geht's sehr gut, denn wir waren im Urlaub, die kleine Maus und ich, zusammen mit meiner Mama und meiner jüngsten Schwester und ihren beiden Kindern. Das war sehr, sehr schön. Wir waren an der Nordsee auf Baltrum, eine kleine, sehr kleine, ich glaube, es ist die kleinste ostfriesische Insel. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist eine autofreie Insel und es war der erste Urlaub als Witwe und Halbwaise. Diese letzten beiden Jahre hat es bei uns nicht so ganz funktioniert mit dem Urlaub, sowohl zeitlich als auch finanziell war das einfach nicht drin und es hat uns sehr, sehr gefreut, dass wir uns jetzt diese Auszeit nehmen konnten. Wir waren eine Woche dort und es war wirklich sehr, sehr schön. Unser Hund war gut versorgt, die war ausnahmsweise mal nicht mit. Die war bei meiner anderen Schwester in Pflege 1 Woche und da hat es ihr auch sehr gut gefallen, aber es war wirklich sehr schön, mal rauszukommen, aus der Stadt raus und diese Natur zu genießen. Da ist halt wirklich nicht viel los. Wer schon mal da war, wird es bestätigen können. Ich war als Kind und Teenager 2-mal schon auf Norderney. Das ist ja auch eine ostfriesische Insel, die deutlich größer ist. Aber die konnte man von Baltrum, konnte man so rüberwinken. Das war ganz nett. Und auch mit der Fähre zu fahren, die Kleine hat das gefeiert. Die fand das total toll, mit dem Schiff rüber zu fahren. Und wir hatten Alpakas im Garten und sind da immer ans Meer. Und dann hat sie am Strand geschaukelt. Und es war natürlich auch nicht viel los. Es war sehr, sehr schön. Es war sehr erholsam, kann man das so sagen. Auf jeden Fall sind wir sehr, ja, haben uns sehr gut ausgeruht und entspannt. Als wir wieder zurückgekommen sind, war der Stress wieder da. Es ist dann dieser Urlaubsglow, den man dann hat, der war dann noch so ein paar Tage und dann ging es halt wieder los. Die Kleine hatte auch noch Ferien, ist jetzt aber wieder in der Kita. Und jetzt steht bei uns so die nächsten Wochen, wie bei ganz vielen wahrscheinlich auch, so dieser Vorweihnachtsstress an. Bei uns auch noch 2 Geburtstage. Die Kleine hat jetzt bald Geburtstag und ich auch. Und das ist natürlich jetzt so ab Ende Oktober, auch bei uns in der ganzen Familie, stehen die Geburtstage jetzt an. Ich glaube, gefühlt haben wir uns alle. Von Oktober bis Januar haben 50% der Familie Geburtstag. Es sind sehr teure Monate, sehr stressbasierte Monate, aber auch sehr schöne Monate. Und da freue ich mich jetzt drauf. das war so meine Woche. Wir haben uns entspannt an der Nordsee und uns die Salzluft um die Nase wehen lassen. Ich hoffe, bei dir war es ähnlich schön. Vielleicht aber auch nicht, aber ich hoffe es doch sehr.
Ja, vor ein bisschen mehr als einer Woche, da kannst du vielleicht auch nur kurz was sagen, da war ich ja in Hamburg. Warum war ich in Hamburg?
Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wir sind danach nämlich direkt in den Urlaub gefahren. Ja, unser erster Mama bleibt Brunch hat in Hamburg stattgefunden und da bist du auch hochgekommen zu uns aus dem Süden Deutschlands. Das hat mich sehr gefreut, da haben wir uns auch das erste Mal persönlich gesehen. Also wer es noch nicht weiß, wir haben vorher telefoniert und uns immer nur, also nur in Anführungsstrichen virtuell hier getroffen im Podcaststudio, aber uns Mitte Oktober zum ersten Mal live hier in Hamburg gesehen. Und das war sehr, sehr schön. Allgemein war das eine sehr, sehr schöne Runde mit verwitweten jungen Mamas, die dabei waren. Wir haben uns sehr schön ausgetauscht. Ich glaube, das ging ja auf, 4 Stunden saßen wir zusammen oder so. Ne? Also sehr, sehr lange. Es war wirklich sehr, sehr schön und sehr, ich war sehr beseelt danach, muss ich sagen. Es war ein sehr schöner Austausch. Es sind ein paar Tränchen geflossen. Vielleicht auch ein paar mehr Tränchen bei dem einen oder anderen. Das darf auch sein. Und es war eine gemütliche Runde, so wie ich mir das auch gewünscht habe, so wie ich mir die Mama-Bleib-Treffen auch vorgestellt habe, wie es sein soll. Und das Ruhrgebiet hat sich auch getroffen an dem Tag. Das war wohl auch sehr schön. Auch in kleiner Runde haben die sich getroffen. Aber es war auch wohl sehr schön, wurde mir mitgeteilt. Und ich hoffe natürlich, dass auch die anderen Städte, wo es diese Gruppen zum Austauschen gibt, also diese Offline-Community, nenne ich es immer ganz gerne, zum Mut machen, dass die auch nachziehen. Weil ich finde, dieser persönliche Austausch abseits von Social Media, wo man wirklich einfach mal ist gut, aber wo man wirklich dann als verwitwete Mama da ist und nicht jetzt wie in meinem Fall irgendwie als Influencerin oder sowas, sondern man ist einfach als Person da, man tauscht sich aus und komplett abseits. Wir haben ja auch kaum Bilder gemacht und nicht das Social Media in den Mittelpunkt gestellt und das fand ich sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr schön und ich merke auch, wie wichtig dieser persönliche Austausch ist. So toll ich die Online-Community auch finde, so wichtig das auch ist, weil man da natürlich logischerweise noch viel, viel mehr Menschen erreicht. Aber dieser persönliche Austausch finde ich unheimlich wichtig. Es war wirklich richtig schön, alle mal so kennenzulernen. Einige kannte ich ja auch schon vom Schreiben und wir kannten uns auch schon. Ja, es war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dafür extra zu uns nach Hamburg gekommen bist.
Ja, also ich wollte das auch unbedingt machen, weil zum einen zum ersten Treffen von Mama bleibt, dabei zu sein und dass wir beide uns auch mal persönlich sehen. Ich hatte ein schönes Wochenende in Hamburg, sagen wir mal so.
Sehr schön.
Ansonsten gibt es bei mir ehrlich gesagt nicht so viel Neues. So typische Herbstwochen, ein paar Tage hatte ich ein krankes Kind zu Hause, nichts Schlimmes. Der hatte gerötete Augen. Ich war mir nicht sicher, bahnt sich da jetzt eine Bindehautentzündung an oder nicht und war ein bisschen schlappi, mehr oder nicht. Ich habe ihn dann zu Hause gelassen, es ist nichts Schlimmeres gewesen, also alles gut. Aber er war halt sehr kuschelig und wollte zu Hause sein und ja, das hat schon gepasst. Dann standen die Elternabende an, Schule, Kindergarten, da musst du ja auch mal gucken, Babysitter organisieren und so. Also dann haben wir Laterne gebastelt, nächste Woche ist ja Laternenumzug und so typisches Herbst-Mama-Programm eigentlich die letzten 2 Wochen. Am Montag hatte ich einen Termin bei der Deutschen Rentenversicherung. Ich hatte es mal kurz erwähnt gehabt, bei mir ist es mit der Witwenrente immer noch nicht so ganz durch und ich weiß, es sind schon 3 Jahre, ich war da auch etwas langsam, muss ich sagen. Also das Thema Witwenrente ist natürlich schon durch, aber bei mir geht es jetzt quasi gerade um diese Entscheidung, bei der Witwenrente zu bleiben oder zur Erziehungsrente zu gehen und ja, da waren nur ein paar Punkte offen und dann hat es mir ein bisschen zu lange gedauert und dann wollte ich einfach einen persönlichen Termin haben, weil ich bin da irgendwie nicht der Typ für. Mit Brief und E-Mail und Telefon und irgendwie erzählt jeder was anderes. Es gibt ja dann auch unterschiedliche Ansprechpartner oder es gibt Deutsche Rentenversicherung Bund, der in Berlin sitzt und dann nicht bei uns in Bayern ein. Also
das ist so ganz kompliziert. Nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Ja. Ich bin bei einer ganz anderen Rentenversicherung als Jatzik. Also von der, ich nenne es jetzt mal Kasse, von der mir die Rente gezahlt wird. Aber ich selbst muss mich dann immer da bei meiner melden. Ich blicke da nicht durch. Ich glaube, ich schicke es auch immer an die Falsche.
Ja, genau.
Also ich schicke es immer an die Falsche und habe dann immer nur hier diese Versicherernummer oder seine Nummer, unter der das läuft.
Genau.
Aber so ganz checke ich das auch nicht, wen was melden muss. Ich mache immer nur hier. Leite das weiter. Ich habe keine Ahnung.
Und weil ich da jetzt echt fast 3 Jahre schon rumgurke, habe ich jetzt entschieden, dass ich jetzt eine persönliche Beratung möchte, also wirklich mal einen Menschen sehen möchte. Es dauert ja auch einige Wochen bis Monate, bis man einen Termin bekommt.
Ja, ja. Ich hatte einen Telefontermin damals. Ich glaube, 2 Monate hat das auch gedauert, bis ich den hatte. Ich bin da ganz anders. Ich bin Typ recht zügig. Ich glaube, ich hatte dann schon irgendwie im November 23, also 2 Monate nach dem Tod, den Telefontermin und im Dezember 23 schon meine Witwenrente. Das ging, muss ich sagen, in Hamburg mit meinem Ansprechpartner wirklich sehr, sehr schnell. Also ich bin der Typ, ich mache das sofort. Ich will auch das Geld haben. Ich brauche das ja auch. Aber dass es so persönliche Termine gibt und auch diese Telefontermine, das finde ich sehr, sehr wertvoll, weil ich blicke zwar grundsätzlich bei solchen Sachen sehr gut durch, aber bei der Witwenrente, also es ist ein Level höher. Ich finde das sehr, sehr kompliziert und sehr undurchsichtig und mit diesen ganzen Rentenkonten und was man da alles angeben muss.
Ja, also den Anspruch, das alles ist bei mir auch schon durch und wie hoch die Witwenrente ist. Bei mir geht es jetzt tatsächlich wirklich nur um dieses Erziehungsrente versus Witwenrente. Das steht jetzt bei mir gerade noch an. Aber ja, das ist alles ein riesen umfangreiches Thema. Und ich glaube, da machen wir auf jeden Fall noch ein oder zwei extra Episoden zu, weil es eben so umfangreich und wichtig ist. Und heute geht es aber jetzt erstmal um andere finanzielle Stützen. Und da hast du ja netterweise etwas vorbereitet. Deswegen Mikro an dich.
Richtig, ich habe ein bisschen recherchiert. Verzeiht mir, wenn ich zu schnell spreche oder wenn es zu abgelesen klingt. Ich habe natürlich hier meine Notizen. Also Zahlen und ich sind nicht so ganz beste Freunde, aber ich habe mir hier einige Sachen rausgesucht, von denen ich tatsächlich auch nicht wusste, dass es sie A gibt und dass sie Halbwaisen zusteht. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass einige Sachen stehen auch Halbwaisen zu, was vom Bund oder auf der Webseite nicht ganz so deutlich wird. Aber ich glaube, meine, da steht es nämlich auch gar nicht, dass das auch für Halbwaisen gilt. Und wir starten mal mit einer Sache. Ich würde es jetzt nicht als finanzielle Hilfe ansehen. Es gibt aber einen Freibetrag. Und das ist auch wichtig zu wissen, weil den gibt es nicht automatisch. Und ich spreche von der Steuerklasse und auch im Hinblick darauf von dem sogenannten Witwensplitting. Das werden vielleicht die ein oder anderen von euch schon mal gehört haben. Ich habe da so ein paar Notizen zugemacht. Also natürlich, wenn man verwitwet ist, wenn man als Witwe gilt, war man vorher verheiratet. Und wenn man verheiratet war, dann gibt es ja in Deutschland im Steuergesetz, nenne ich es jetzt mal, das Ehegattensplitting. Das Witwensplitting ist quasi, ich will nicht sagen dasselbe, aber eine Form davon. Es gibt verschiedene Steuerklassen, wenn man verheiratet ist. Ich glaube, das wissen die meisten. Es gibt ja 5 und 3 oder 3 und 5 und es gibt 4 und 4. Und wenn ihr verwitwet seid oder ne, als unser Partner gestorben ist, wenn die Partnerin verstorben ist, dann ist es so, dass man, auch wenn man sich trotzdem nach wie vor verheiratet fühlt und nicht geschieden ist, ist man das leider laut dem Steuergesetz oder der Bürokratie hier in Deutschland schon, dann gilt man wieder als ledige Person. Das heißt, man hat dann nicht mehr die Steuerklasse 4 und 4 oder Steuerklasse 3 und 5, sondern rutscht dann wieder in Steuerklasse 1 rein oder in Steuerklasse 2. Zur Steuerklasse 2 kommen wir später auch noch. Die kommt nämlich nicht automatisch, aber man gilt als ledige Person. Das ist total blöd. Man ist nicht geschieden, man ist ja noch verheiratet. Der Tod hat einen scheiden lassen. Der Tod hat, ja. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber man rutscht trotzdem wieder in Steuerklasse 1 rein. Ich finde das sehr, sehr unfair, aber so ist es halt. Und es gibt aber vom Gesetz her so 1, 2, 3 kleine Ausnahmen im Todesjahr und im Folgejahr nach dem Tod. Und die würde ich euch ganz gerne einmal erläutern, falls ihr das nämlich noch nicht gehört habt. Weil vieles davon ist auch nicht automatisch, beziehungsweise muss man halt was beantragen beim Finanzamt. Im Todesjahr, ne, ihr seid verheiratet, ihr habt Steuerklasse 4 und 4 oder Steuerklasse 3 und 5. Wenn euer Partner, eure Partnerin stirbt, habt ihr im Todesjahr automatisch die Steuerklasse 3. Also quasi die beste Steuerklasse. Also automatisch, die müsst ihr nicht beantragen. Ich berufe mich da auf meinen Steuerberater, der hat mir das so mitgeteilt. Und das ist auch so, ich habe auch die Steuererklärung für 23 schon hinter mir und auch schon den Bescheid da. Und man ist automatisch in der Steuerklasse 3 drin, im Jahr, in dem der Partner, die Partnerin verstorben ist.
Also auch wenn ich vorher diejenige war mit der 5 oder wir eine 4-4 hatten, dann trotzdem passiert automatisch, ohne dass ich proaktiv was tun muss. Okay, gut, habe ich verstanden, danke.
Wir hatten vorher 4-4, Jacek und ich bin dann auch automatisch in Steuerklasse 3 rein. Das passiert ganz automatisch, weil dem Finanzamt wird ja, man muss dem Finanzamt auch nicht mitteilen, dass der Partner, die Partnerin verstorben ist. Das kriegen die schon automatisch mit. Also es ist dann im System auch hinterlegt. Das gilt auch für Einwohnermeldeamt. Wenn ich da immer auftauche mit hier, ne, ich brauche Vollmacht, mein Kind Reisepass. Nee, Frau Baldin, ist alles schon hinterlegt. Wir wissen Bescheid. Dann gucken die mal ganz betroffen und ich sage so, ne, Witwe verstorben. Dann wissen die schon Bescheid und das ist beim Finanzamt auch so. Also die kriegen mitgeteilt, wenn jemand verstorben ist und auch wegen der Rechtsnachfolge. Dann kriegt ihr nämlich so einen netten Brief vom Finanzamt, ob ihr denn die Rechtsnachfolge macht, weil nämlich ja auch noch die letzte Steuererklärung von dem Verstorbenen oder der Verstorbenen erfolgt. Also da muss man sich auch nochmal drum kümmern, aber das ist auch Richtung Erbrecht. Vielleicht machen wir auch nochmal eine extra Folge zu. Da bin ich tatsächlich, obwohl ich Jura studiert habe, nicht ganz so fit. Das ist nämlich sehr kompliziert. Aber zurück zur Steuerklasse. Diese Steuerklasse 3, die gilt auch noch im Folgejahr. Also sprich in dem Jahr nach dem Tod. Bei mir war das 2024 auch weiterhin Steuerklasse 3. Aber ihr habt in diesem Folgejahr auch schon den Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende. Ich habe damals 2024, nee, ich meine Ende 2023, für 2024 schon die Steuerklasse 2 beantragt. Da kam auch ein Schreiben von dem Finanzamt, das soll ich doch bitte erst Ende 2024 beantragen. Aber ich habe im Folgejahr nach dem Tod schon die Steuerklasse 3 gehabt und den Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil man hat die günstigste Steuerklasse und man hat trotzdem schon den Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende, der aktuell, also im Jahr 2025, bei 4.260 Euro pro Jahr liegt, wenn man ein Kind hat, plus 240 Euro zusätzlich für jedes weitere Kind. Der steigt dann, ne? Wenn du halt drei Kinder hast, dann kriegst du 4.260 Euro und nochmal 480 Euro dazu. Und den hat man auch im Folgejahr schon, trotz Steuerklasse 3. Das ist sehr, sehr gut. Also ich finde, das ist sehr, sehr gnädig, dass man das dann schon hat, weil normalerweise hat man diesen Entlastungsbeitrag nur auf Antrag mit Steuerklasse 2. Jetzt kommen wir einmal, also das sind die Steuerklassen. Im zweiten Jahr nach dem Tod hat man dann, muss man halt beantragen, entweder rutscht man dann in Steuerklasse 1 rein, was man als Alleinerziehende, also ohne neue Heirat halt ist, weil man dann als ledig gilt, oder ihr müsst Steuerklasse 2 aktiv beantragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es wird nicht automatisch in die Steuerklasse 2 umgestellt. Ich habe es damals über meinen Steuerberater machen lassen und habe dann vom Finanzamt so ein Schreiben bekommen und musste dann so ein paar Sachen ankreuzen. Da gibt es nämlich ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Steuerklasse 2 zu bekommen. Unter anderem müssen die Kinder natürlich im Haushalt leben. Man darf natürlich nicht neu verheiratet sein. Und es darf auch keine andere volljährige Person mit im Haushalt leben, meine ich. Das kreuze dann einfach an, unterschreibe das und schicke das ab und dann passt das auch. Also es hat alles reibungslos funktioniert. Dann war ich in Steuerklasse oder bin in Steuerklasse 2 drin und habe eben auch diesen Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende, der sehr, sehr wichtig ist, der auch, ich hoffe, auch nächstes Jahr wieder steigen soll, habe ich, glaube ich, sogar gelesen. Aber wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Im zweiten Jahr oder ab dem zweiten Jahr nach dem Tod müsst ihr die Steuerklasse 2 beantragen. Die gibt es nicht automatisch. Sonst landet in Steuerklasse 1.
Das ist das Erste, was man wirklich proaktiv machen muss. Bisher,
ja, genau.
Also mit der Steuerklasse 3 im Todesjahr und auch danach, sowie auch dieser Entlastungsbetrag, das passiert automatisch, ne?
Das passiert automatisch, richtig. Das heißt, ihr seid schon mal, also seit die ersten beiden Jahre, also im Todesjahr, ich mache auch gleich nochmal ein Beispiel, damit es ein bisschen deutlicher wird mit diesen ganzen Zahlen, mit der wir hier gerade umherschmeißen. Im Todesjahr und auch im Folgejahr seid ihr quasi safe, da bekommt ihr die Steuerklasse 3 und im Folgejahr nach dem Tod auch nochmal zusätzlich diesen Entlastungsbeitrag. Mhm. Ab dem zweiten Jahr nach dem Tod müsst ihr aktiv werden, also am besten schon im Voraus. Das Finanzamt hat mir damals mitgeteilt, dass ich die Steuerklasse 2 zu Ende 24 beantragen, also hätte ich dieses Schreiben wegschicken müssen, was ich auch gemacht habe, damit ab 25, also ab Januar 25 die Steuerklasse 2 mit diesem Entlastungsbeitrag gilt. Aber da einfach beim Finanzamt nachfragen oder beim Steuerberater, der macht das auch, der setzt einen Zweizeiler auf. Also dafür werden die auch bezahlt, dass sie das machen und das klappt reibungslos. Also das wird dann umgestellt und dann ist gut. Dann gibt es ja aber auch noch das, was ich schon angesprochen habe, das Ehegattensplitting, was man vorher hatte, was jetzt zum Witwensplitting wird. Und das Witwensplitting sorgt einfach dafür, dass die steuerliche Belastung nach dem Tod des Ehepartners nicht sofort massiv ansteigt. Denn die meisten wissen das von uns, wir waren ja, bevor wir verheiratet waren, mal nicht verheiratet, in Steuerklasse 1 zahlt man am meisten Steuern beim Ehegattensplitting. Das lohnt sich dann schon, weil halt durch zwei geteilt wird und damit eben jetzt nicht sofort der Partner, die Partnerin verstirbt und dann kommt direkt hier Steuerklasse 1, man muss jetzt alles alleine zahlen und sowas, weil man ja zum Beispiel auch noch die Steuererklärung für den Partner, die Partnerin nochmal mitmachen muss, die letzte, hat man nochmal das Witwensplitting. Ich habe auch gelesen, es wird als Gnadensplitting bezeichnet, das finde ich ein ganz schlimmes Wort. Als ob wir dankbar sein müssen, ne, dass wir jetzt nochmal sparen dürfen, weil der Partner, die Partnerin verstorben ist. Wir nennen es hier Witwensplitting. Mit dem Begriff fühle ich mich ein bisschen wohler. Und das Witwensplitting gilt im Todesjahr. Da wird einfach ganz normal alles bis zum Zeitpunkt des Todes sowieso zusammen veranlagt und auch dann in den Monaten danach. Mein Mann ist ja im September 23 verstorben. Das heißt, bis September, also bis zum 7. September 23 hatte er ja noch seine Einnahmen und Ausgaben und ab dem 8. September dann waren es nur noch meine Sachen, aber trotzdem wurde für das ganze Jahr das frühere Ehegattensplitting bzw. jetzt Witwensplitting angewandt. Das greift auch im Folgejahr, das Witwensplitting. Das heißt, auch im Jahr nach dem Tod profitiert man nochmal davon. Das heißt, dann habt ihr nur noch eure Einnahmen und nicht mehr die Einnahmen des Partners oder des verstorbenen Partners, der verstorbenen Partnerin. Aber trotzdem habt ihr quasi dieses Witwen-Ehegattensplitting, damit es ein bisschen deutlicher wird. Da bin ich jetzt mal gespannt auf meine Steuererklärung. Das ist nämlich 2024 bei mir. Die liegt gerade bei meinem Steuerberater. Was da rauskommt, weil eigentlich ist das ja nicht schlecht dann. Also wenn man nur meine Einnahmen hat und trotzdem das Ehegattensplitting, das durch zwei geteilt wird. Gut, ich bin selbstständig, das heißt, ich zahle eh nochmal nicht andere Steuern, aber andere Steuern als eine angestellte Person. Aber das Witwensplitting habt ihr auch im Folgejahr nach dem Tod. Das heißt, im ersten Jahr nach dem Tod werdet ihr nochmal genauso steuerlich behandelt, als wärt ihr weiterhin verheiratet. Ne? Wir wissen alle, wir fühlen uns verheiratet, wir sind auch noch verheiratet, laut Steuergesetz in Deutschland leider nicht. Aber genau, dafür ist das da und dadurch bleibt halt der Steuervorteil aus dem Splitting-Tarif ein Jahr länger erhalten. Also das finde ich schon mal ganz gut. Ab dem zweiten Jahr nach dem Tod ist es dann nämlich so, dann, was ich gerade schon gesagt habe, ihr wechselt in die Steuerklasse 1 oder auf Antrag in Steuerklasse 2 mit dem Entlastungsbeitrag. Also wenn ihr Kinder habt natürlich nur, das gilt nur für Alleinerziehende. Und ihr habt halt, genau, dann kein Witwensplitting mehr. Das heißt, ja, man zahlt dann wieder den, ja nicht den höchsten Steuersatz, aber das Einkommen wird eben nicht mehr geteilt. Das ist dann leider so. Ab hier entfällt einfach der Splitting-Vorteil dann endgültig. Also den gibt es dann nicht mehr, es sei denn natürlich, ihr heiratet irgendwann nochmal, aber das ist was anderes. Dann nochmal einfach ein praktisches Beispiel dazu. Einfach nur, damit man mal weiß, wann was ist. Also nehmen wir mal an, der Partner stirbt im Mai 2025. Dann gilt für 2025 das Witwensplitting und die Steuerklasse 3. Für 2026 gilt das Witwensplitting und die Steuerklasse 3. Plus der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende, wenn ihr Kinder habt. Ab 2027 gilt dann die Steuerklasse 1, falls kinderlos, oder die Steuerklasse 2, falls Kinder im Haushalt leben, aber Steuerklasse 2 nicht automatisch, sondern nur auf Antrag, und das Witwensplitting entfällt ab diesem Zeitpunkt endgültig. Das waren jetzt so die wichtigsten Punkte, was das Steuerliche angeht. Gerade die Steuerklasse 2, dass es sie nur auf Antrag gibt, das war mir damals nicht bewusst. Ich habe das Glück, dass ich in meiner Familie nicht nur einen, sondern gleich zwei FinanzbeamtInnen habe, die mir dann so ein bisschen unter die Arme greifen konnten, die gesagt haben, Carolina, hier, das musst du beantragen. Ich dachte, das läuft alles automatisch, ist ja sonst auch gefühlt alles automatisch. In dem Fall ist es nicht so, und es ist schon mit diesem Entlastungsbetrag, auch wenn da jetzt vielleicht auf den Monat gerechnet nicht sonderlich viel ist, aber es ist besser als nichts, ne? Und wenn ihr mehr Kinder habt, je höher ist dieser Beitrag. Es lohnt sich immer, die Steuerklasse 2 zu beantragen, wenn ihr alleinerziehend seid. Also das würde ich immer machen. Das ist ein Zweizeiler, das ist schnell gemacht. Da müsst ihr nicht für studiert haben. Das geht super schnell und ist wirklich sehr, sehr unkompliziert.
Hat denn unterm Strich die Steuerklasse 2 im Vergleich zu der 1 also einen steuerlichen Vorteil im Nachhinein betrachtet? Mm-mm. Nee, ne? Bei Steuern zahlen werde ich gleich viel, aber die Entlastung während des Jahres ist höher, oder? Habe ich es richtig verstanden?
Genau, du zahlst gleich viel Steuern, aber du hast in Steuerklasse 1 nicht diesen Entlastungsbetrag. Ne? Den hast du nur in Steuerklasse 2. Aber die Steuerhöhe ändert sich nicht. Also du zahlst gleich viel Hochsteuer, aber dieser Betrag fällt halt weg. Ne? Und dann hast du, also sind schon mal 4.260 Euro aktuell. Ne, es ist okay. Es ist gut, dass es das gibt. Und das hast du in Steuerklasse 1 halt nicht. Und ich würde das auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Wir haben hier nichts zu verschenken, gerade wir alleinerziehenden Witwen. Auf jeden Fall beantragen. Aber ja, natürlich, es ist, also, wir wollen nicht drüber sprechen, es wird ja auch darüber diskutiert, ob das Ehegattensplitting komplett abgeschafft werden soll. Ob man jetzt dafür dagegen ist, das ist ein anderer Punkt. Aber es macht natürlich einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wenn man verheiratet ist und das Ehegattensplitting hat als alleinerziehende Person oder auch alleinstehende Person ohne Kinder und in Steuerklasse 1 Steuern zahlt. Das ist schon ein enormer Unterschied. Und das ist leider so, dass man dann als alleinerziehende Witwe zwar diesen Entlastungsbetrag hat, aber man zahlt natürlich dann viel mehr Steuern als vorher mit dem Ehepartner zusammen oder der Ehepartnerin. Das ist immer so, das lässt sich leider auch nicht ändern. Da müssen wir in den sauren Apfel beißen. Das ist hier das System, aber wenigstens den Entlastungsbetrag bitte beantragen. Das geht nicht automatisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wusste es nämlich auch nicht. So viel dazu zu dieser Steuerklasse als kleinen Einstieg ins Thema, weil das ja nicht wirklich eine finanzielle Hilfe ist. Jetzt kommen wir aber zu den finanziellen Hilfen, beziehungsweise zu zwei, wo ich auch gar nicht wusste, dass es diese gibt, beziehungsweise dass eine davon sogar für Halbwaisen gilt, weil das wird öffentlich nicht kommuniziert. Und zwar rede ich da erstens vom Unterhaltsvorschuss und zweitens vom Kinderzuschlag. Ich kannte beides nicht. Warum? Also, ne, man hätte sich vorher auch nicht mit beidem beschäftigen müssen. Das gab es bei uns nicht. Ich starte mit dem Unterhaltsvorschuss, weil das ist etwas, beide Sachen betreffen nicht nur alleinerziehende Witwen, aber sie treffen auch auf uns zu und wir können sie auch beantragen, wenn wir sie denn brauchen, wenn sie uns zustehen. Und das tun sie. Wir starten mit dem Unterhaltsvorschuss. Und der Unterhaltsvorschuss, wer das noch nicht gehört hat, das ist eine staatliche Leistung für Kinder, wenn der andere Elternteil keinen oder unregelmäßig Unterhalt zahlt. Den anderen Elternteil gibt es nicht mehr. Es fließt also kein Unterhalt. Ja, es gibt die Halbwaisenrente, wenn man sie dann bekommt, aber es gibt keinen regelmäßigen Unterhalt. Und der Unterhaltsvorschuss kann in der Regel online beantragt werden oder schriftlich bei der Unterhaltsvorschussstelle des Bezirksamtes. Hier bei uns in Hamburg geht es alles online. Ich hatte eingangs ja aber schon gesagt, das ist bundesweit nicht einheitlich geregelt. Ich habe auch gelesen, dass man das teilweise beim Jugendamt beantragen muss oder es gibt halt extra diese Unterhaltsvorschussstelle. Also in Hamburg geht das alles online, wie zum Beispiel auch das Wohngeld. Das kann man hier auch online beantragen. Das ist hier in Hamburg eigentlich sehr gut geregelt und das geht auch sehr unkompliziert. Ich habe den Unterhaltsvorschuss selbst beantragt. Das als kleinen Einstieg. Ich bekomme ihn nicht, weil, ich erzähle auch gleich warum, was die Voraussetzungen sind, weil unsere Halbwaisenrente zu hoch ist oder zu hoch ausfällt. Aber es ist wichtig, diesen Unterhaltsvorschuss, auch wenn ihr wisst, dass ihr ihn nicht bekommt, ich würde empfehlen, den trotzdem einmal zu beantragen, weil in einigen Fällen, wie auch beim Kinderzuschlag, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, wird nämlich abgefragt, ob man das beantragt hat. Und die wollen dann auch einen Nachweis sehen, dass er abgelehnt wurde. Es gibt bei ganz, ganz vielen Sachen auch fürs Bürgergeld oder wie auch immer das jetzt heißt, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Da wird dann auch immer gefragt, ne, wurde schon irgendwie versucht, irgendwie Unterhalt einzutreiben, will ich jetzt nicht sagen, aber ne, Unterhalt irgendwie daran zu kommen. Und wenn ihr sagt, nee, dann sagen die, ach ja, dann beantragen sie aber erstmal Unterhaltsvorschuss, bevor wir hier zahlen. Also es ist bei einigen Sozialleistungen, dass man erst alles andere ausgeschöpft haben sollte, bevor Sozialleistungen gezahlt werden. Deswegen empfehle ich immer, das zu beantragen, Unterhaltsvorschuss. Ich habe es auch gemacht. Online in Hamburg ging das super easy. Wie gesagt, es wurde abgelehnt, aber jetzt habe ich so ein Schreiben und kann immer nachweisen, ja, ich habe es beantragt, wurde abgelehnt. Ich brauche jetzt aber hier Sozialleistung XY. Es gibt ein paar Voraussetzungen für den Unterhaltsvorschuss. Unter anderem, das Kind ist unter 18 Jahre alt. Das Kind lebt bei einem alleinerziehenden Elternteil. Der andere Elternteil zahlt nicht regelmäßig oder zu wenig Unterhalt. Der andere Elternteil fällt bei uns Witwen komplett weg. Und der alleinerziehende Elternteil ist nicht verheiratet oder lebt dauerhaft getrennt. Also das ist auch nochmal wichtig. Ihr dürft nicht neu verheiratet sein, weil dann würdet ihr ihn auch nicht bekommen. Und die Kinder müssen natürlich noch bei euch wohnen und unter 18 Jahre alt sein. Das ist aber bei den meisten Sachen, die Kinder betreffen, so. Und dann ist es nochmal wichtig zu wissen, wie hoch ist denn der Unterhaltsvorschuss? Da gibt es nämlich auch so eine kleine Tabelle, denn die Beiträge oder die Beträge orientieren sich am gesetzlichen Mindestunterhalt. Wichtig, abzüglich Kindergeld. Und das ist jetzt was, das steht sehr oft in der Debatte, dass bei dem Unterhaltsvorschuss das volle Kindergeld angerechnet wird. Ich meine, beim Unterhalt, da bin ich jetzt nicht so fit in dem Thema, weil, wie gesagt, wir haben keine Person, von der wir Unterhalt verlangen können. Deswegen kenne ich mich mit dieser Düsseldorfer Tabelle nicht so gut aus. Aber ich meine, da wird nur die Hälfte vom Unterhalt angerechnet. Dann sagen, nehmen wir jetzt mal an, ich habe einen Ex-Partner und ich möchte Unterhalt von ihm haben. Der muss jetzt, keine Ahnung, 500 Euro Unterhalt für meine Tochter zahlen. Dann darf der 125 die Hälfte vom Kindergeld halt abziehen. 255 ist es jetzt, glaube ich, das Kindergeld. Auf jeden Fall davon, die Hälfte davon dann abziehen von diesen 500 Euro und den Rest muss er mir dann überweisen. Beim Unterhaltsvorschuss werden die vollen 255 Euro Kindergeld abgezogen. Ob das jetzt fair ist oder nicht, darüber möchte ich gar nicht debattieren. Ich gebe nur das wieder, was ich recherchiert habe oder was ich selber auch weiß. Und dann staffelt sich der Betrag für den Unterhaltsvorschuss nach dem Alter des Kindes. Und zwar ist es so, dass Kinder zwischen 0 bis 5 Jahren 227 Euro pro Monat Anrecht auf Unterhaltsvorschuss hätten. Das ist jetzt schon abzüglich Kindergeld. Also die volle Summe wäre 482 Euro. Das heißt, meine Tochter, die wird jetzt 4, die hat Anspruch im Monat auf 482 Euro Unterhaltsvorschuss. Davon werden 255 Euro abgezogen, bleiben 227 Euro pro Monat über. Ich bin da jetzt mal transparent. Wir kriegen mehr Halbwaisenrente als diese 227 Euro pro Monat. Das heißt, meine Tochter bekommt keinen Unterhaltsvorschuss, weil wir drüber sind. Beim Unterhaltsvorschuss wird das volle Kindergeld angerechnet und die volle Halbwaisenrente. Das heißt, man kann sich jetzt im Kopf schon mal ausrechnen oder ich gehe gleich nochmal die anderen beiden Altersklassen durch. Im Kopf kann man sich schon ausrechnen, okay, 250 Euro Kindergeld kriegt ihr jedes Kind, dann plus die Halbwaisenrente, die man bekommt. Wenn ich über diesen Betrag liege, dann weiß ich schon, ich bekomme nichts, liege ich aber drunter, auf jeden Fall Unterhaltsvorschuss beantragen. Die nächste Altersklasse wäre 6 bis 11 Jahre. Da hätte das Kind 554 Euro Anspruch minus 250 Euro Kindergeld, sprich 299 Euro pro Monat. Bekommt ihr 299 Euro pro Monat Halbwaisenrente, beziehungsweise mehr, habt ihr auch da keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Und die letzte Altersklasse wäre 12 bis 17 Jahre, da wären das 649 Euro im Monat minus Kindergeld, wären 394 Euro pro Monat Unterhaltsvorschuss, den ihr beantragen könnt. Und wenn ihr dann mehr Halbwaisenrente bekommt als diese 394 Euro, bekommt ihr auch da nichts. Also da müsst ihr immer schauen, wie viel Halbwaisenrente ihr bekommt und dann kann man schon schauen, okay, lohnt sich das oder lohnt sich es nicht. Wie gesagt, trotzdem immer beantragen, weil man für einige Sozialleistungen diesen Ablehnungsbescheid braucht. Und es ist auch so, ihr sollt es nicht nur beantragen, damit ihr den Ablehnungsbescheid habt, den ihr für einige Sozialleistungen braucht. Also ihr könnt es auch beantragen, wenn ihr noch gar nicht eure Halbwaisenrente habt, um einfach über die Runden zu kommen. Ich lese immer wieder oder kriege halt auch immer wieder Rückmeldung aus der Community, dass denen gesagt wurde, nee, wir müssen den Unterhaltsvorschuss zurückzahlen. Nee, den müsst ihr nicht zurückzahlen. Was aber natürlich sein kann, ist, wenn ihr die Halbwaisenrente noch nicht bekommt, weil ne, Beantragung, wir wissen beides, dauert sehr, sehr lange, sowohl Witwenrente als auch Halbwaisenrente und dann manchmal Monate, manchmal sogar Jahre, um dann über die Runden zu kommen, könnt ihr den Unterhaltsvorschuss beantragen. Sobald ihr dann aber euren Rentenbescheid habt für die Halbwaisenrente, müsst ihr den natürlich einreichen bei der Unterhaltsvorschussstelle. Und dann müsst ihr natürlich den Unterhaltsvorschuss zurückzahlen. Weil dann gucken sie, ah, okay, nee, Person hier, Kind XY kriegt 250 Euro Halbwaisenrente. Die hat aber jetzt so und so viel Unterhaltsvorschuss bekommen, das hätte ihr gar nicht zugestanden. Da müsst ihr es zurückzahlen, sonst nicht. Also sonst müsst ihr den Unterhaltsvorschuss nicht zurückzahlen. Es sei denn, ihr beantragt den, weil ihr noch keine Halbwaisenrente habt, weil der Bescheid auf sich warten lässt. dann kann das natürlich sein und dann wird es auch so sein, wir kennen ja unsere Bürokratie, es gibt nichts geschenkt, dass ihr den Unterhaltsvorschuss zurückzahlen müsst. Aber ihr kommt trotzdem dann erstmal über die Runden. Ihr bekommt ja auch die Halbwaisenrente auch rückwirkend, ne? Ab Antragsdatum, glaube ich.
Genau.
Oder sogar ab Todesdatum. Da bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, ob ab Todesdatum oder Antragsdatum, aber ihr kriegt sie ja auf wie, ist es ab Todesdatum oder ab Antragsdatum?
Jetzt nicht hundertprozentig, aber ich meine, bei mir war das so, dass die Halbwaisenrente dann rückdatiert wurde, als Holger gestorben war, ja.
Dann kriegt ihr es ja nachgezahlt. Ne?
Genau, ich hatte dann nämlich, weil das ja doch ein bisschen dauert, so wie du es gerade gesagt hast, das hat ja bei mir auch ein paar Monate gedauert und bei mir kam dann quasi die Nachzahlung.
Richtig.
Und das ist auch der wichtige Punkt mit dem Unterhaltsvorschuss, weil der ist von der, ich weiß nicht genau, wie das System im Hintergrund funktioniert, aber das ist der bürokratische Aufwand, das ist geringer, vermute ich. Auf jeden Fall, man bekommt es auf jeden Fall viel schneller.
Ja.
Und deswegen macht es immer Sinn. Das ist ein sehr guter Punkt, so hatte ich es nämlich auch gemacht,
ja.
Weil ich ja wusste, egal ob Witwenrente oder Halbwaisenrente, das wird ein bisschen dauern. Und da ist es gut, wenn man sowas eben sofort beantragt.
Genau. Dann habt ihr sofort dann da auf jeden Fall für die Kinder oder fürs Kind dann schon mal einen Unterhaltsvorschuss plus Kindergeld. Das lohnt sich dann schon. Wenn ihr dann die Rückzahlung von der Halbwaisenrente bekommt, dann zahlt ihr den Unterhaltsvorschuss davon dann zurück. Aber dann habt ihr auf jeden Fall, weil wie gesagt, das kann schon lange dauern, so eine Beantragung von Witwenrente und Halbwaisenrente, aber dann kommt ihr wenigstens einigermaßen über die Runden. Beziehungsweise habt halt noch ein bisschen was extra im Portemonnaie, was ja in unserer Situation nicht verkehrt ist. Dann noch ganz kurz zur Bezugsdauer. Es gibt keine zeitliche Begrenzung mehr für den Unterhaltsvorschuss. Das war früher anders. Es müssen aber die Voraussetzungen weiterhin erfüllt sein. Die hatte ich ja eben schon mal genannt. Ne? Kind unter 18 Jahre bei alleinerziehendem Elternteil. Und dann ist es nicht begrenzt. Es kann natürlich sein, dass ihr immer mal was nachweisen müsst. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich bekomme den ja nicht. Ich kriege das manchmal aus der Community mit, dass dann da mal was nachgewiesen werden muss. Ne? Sprich, Halbwaisenrente steigt ja auch jährlich in der Regel. Da muss man das schon mal nachweisen, aber es ist nicht so wie bei dem Kinderzuschlag, auf den wir gleich zu sprechen kommen, den ihr regelmäßig alle paar Monate beantragen müsst. Genau, dann gibt es noch ein paar Besonderheiten ab 12 Jahren bei dem Unterhaltsvorschuss. Kinder zwischen 12 und 17 Jahren bekommen Unterhaltsvorschuss nur, wenn das Kind nicht auf Bürgergeld angewiesen ist. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Einige Sozialleistungen schließen sich nämlich aus. Also ihr bekommt dann Bürgergeld, dann bekommt ihr einige andere Sachen nicht. Also es ist dann, ich glaube, ihr dürft kein Bürgergeld bekommen, bekommt dann kein Wohngeld. Ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, aber man kann nicht alles miteinander kombinieren. Ihr könnt Wohngeld mit Kinderzuschlag kombinieren, aber ich meine, ihr könnt Bürgergeld nicht mit Wohngeld kombinieren oder sowas. Und das ist bei diesem Unterhaltsvorschuss auch so. Ihr könnt kein Bürgergeld bekommen, also das Kind und den Unterhaltsvorschuss. Das geht nicht. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten. Und was auch noch eine Besonderheit ist, der alleinerziehende Elternteil im Bürgergeldbezug muss mindestens 600 Euro eigenes Einkommen haben. Ohne Kindergeld und Unterhaltsvorschuss. Also es ist ähnlich wie beim Kinderzuschlag, der kommt als nächstes. Da muss man auch so ein Mindesteinkommen haben. Man kann nicht sagen, oh, ich mache jetzt gar nichts und kassiere hier alles. Das geht nicht. Also da muss man schon mindestens als alleinerziehende Person mindestens 600 Euro eigenes Einkommen haben. Ohne Kindergeld und ohne Unterhaltsvorschuss.
Mhm.
Genau, das zum Thema Unterhaltsvorschuss. Und wie gesagt, in Hamburg kann man es online beantragen. Aber ich glaube aber, wie gesagt, das ist nicht bundesweit einheitlich geregelt. Da müsstet ihr euch mal bei eurem Bundesland, bei eurer Region, bei eurem Bezirksamt erkundigen, wie das da ist. Ich hatte auch gelesen, Jugendamt, Unterhaltsvorschussstelle, das ist unterschiedlich teilweise geregelt. Deswegen können wir da jetzt in die Shownotes keinen Link einpacken, den ihr einfach anklicken könnt, um das zu beantragen. In Hamburg ist das sehr, sehr easy. Ich muss sagen, das waren ein paar Klicks, also es war wirklich nicht viel und das war online. Das ging auch sehr, sehr schnell, also war auch eine Ablehnung, dann geht es ja meistens sowieso schnell. Aber das hat sehr gut funktioniert, auch die Beantragung. Das ist, was du auch gerade schon meintest, die Beantragung ist sehr simpel im Gegensatz zu Wohngeld und Witwenrente. Also da ist man ja schon einiges anderes gewohnt. Da ist der Unterhaltsvorschuss, auch da es den anderen Partner ja auch nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Partner noch lebt und nicht zahlen möchte oder zahlen kann, wie auch immer. Dann ist vielleicht nochmal was anderes, aber den Partner gibt es ja nun mal nicht mehr. Da können die sich auf keinen anderen berufen oder sagen, dann rufen sie doch mal bei dem an, der soll zahlen. Das funktioniert ja so nicht. Also das, da muss ich sagen, das hat ganz gut geklappt mit der Ablehnung. Aber auf jeden Fall beantragen, weil ihr diesen Bescheid teilweise für andere Sozialleistungen oder für andere Dinge braucht. Dann könnt ihr nachweisen, hier, beantragt kriege ich nicht oder kriege ich ja. Das ist immer ganz gut, das zu haben. Ich habe es auch abgeheftet in meinem Ordner. Da liegt es jetzt schön brav. Und vielleicht, also nach unseren Berechnungen, würde meine Tochter frühestens mit 12 Unterhaltsvorschuss bekommen. Aber da die Halbwaisenrente ja auch jährlich steigt, wahrscheinlich auch nicht. Und ich meine auch, dass der Unterhaltsvorschuss ja auch, der orientiert sich zwar am gesetzlichen Mindestunterhalt, aber auch da ist ja immer schwierig. Also bei uns dauert es ein paar Jahre, bis da überhaupt irgendwas kommen würde. Aber es ist gut zu wissen, dass es das gibt und dass man diese Möglichkeit auch für Halbwaisen hat. Weil das wird nicht öffentlich kommuniziert, dass das auch für Halbwaisen zu beantragen ist. Dann kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt. Der Kinderzuschlag. Auch das ist etwas, was ich vorher nicht kannte. Also ich habe das, glaube ich, mal gehört, aber habe mich nie damit beschäftigt, weil ich dachte, oh nee, beide Elternteile, wir haben beide Vollzeit gearbeitet, brauchen wir nicht oder so. Oder, also ich habe mich da nie mit befasst. Dann war es auch meine Mutter, die meinte, ah, Carolina, guck doch mal, es gibt auch diesen Kinderzuschlag, beantrag den nochmal. Den kriegt man nämlich auch, wenn man recht gut verdient. Und das ist auch so. Kurz zum Kinderzuschlag. Der Kinderzuschlag ist eine staatliche Leistung für Familien mit kleinem Einkommen. Und er hat das Ziel, Kinderarmut zu verhindern, ohne dass die Eltern Hartz IV bzw. Bürgergeld beantragen müssen. Und der Kinderzuschlag kann zusätzlich zum Kindergeld gezahlt werden. Das heißt, wenn ihr Kinderzuschlag bekommt, Kindergeld bekommt ihr ja alle, dann bekommt ihr den Kinderzuschlag gleichzeitig damit ausgezahlt. Also ich bekomme den Kinderzuschlag, ich bekomme den auch, seitdem mein Mann gestorben ist. Den kriege ich immer zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt. Da gibt es ja immer anhand der letzten Ziffer, hat man ja andere Kindergeldzahlungstermine. Es kriegt ja nicht jeder von uns am selben Tag Kindergeld, aber ich kriege das immer zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt. Und beantragt wird es auch bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Und das ist einheitlich und den Link packen wir euch in die Shownotes. Da könnt ihr einfach draufklicken und es sogar auch online beantragen. Das ist eigentlich auch recht easy. Auch für den Kinderzuschlag gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen. Unter anderem, Eltern leben mit dem Kind im gleichen Haushalt und erhalten Kindergeld. Das ist ganz wichtig. Man muss auch bei der Beantragung einmal nachweisen, dass man das Kindergeld bekommt. Bei uns war es zum Beispiel vorher so, dass mein Mann das Kindergeld erhalten hat. Und ich musste bei der Familienkasse, nachdem mein Mann gestorben ist, einmal neu das Kindergeld quasi für meine Tochter beantragen. Weil das alles vorher, obwohl wir gleicher Name, gleiche Adresse, also gleicher Nachname, gleiche Adresse, gleiches Kind, nicht gleiches Konto tatsächlich, aber ja auch gleiche Kindergeldnummer, musste ich für meine Tochter das neu beantragen und sagen, nee, hier, mein Mann ist verstorben, das Kindergeld soll jetzt ab Oktober 23 auf mich laufen. Das ist ganz wichtig. Das müsst ihr nämlich einmal nachweisen, dass das Kindergeld auf euch läuft oder dass ihr im gleichen Haushalt mit dem Kind lebt und das Kindergeld für euer Kind erhaltet. Dann ist es wichtig, dass die Kinder ledig sind und unter 25 Jahren. Dann das Einkommen der Eltern ist zu niedrig für den Lebensunterhalt der Kinder, aber hoch genug, dass kein Bürgergeld benötigt wird. Das heißt, ihr dürft kein Bürgergeld bekommen. Also euer Unterhalt ist zwar zu gering für die Lebensunterhaltskosten für euch als Familie, inklusive der Kinder, aber immer noch hoch genug, um Bürgergeld zu bekommen. Und ihr müsst ein Mindesteinkommen erreichen. Das ist ja beim Unterhaltsvorschuss auch schon der Fall gewesen. Auch beim Kinderzuschlag sind es wieder mindestens 600 Euro brutto bei Alleinerziehenden, die ihr mindestens verdienen müsst. Sonst sagt die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, da nee, das ist zu wenig. Also das, tatsächlich hatte ich das auch schon mal einen Monat, dass sie meinten, nee, das ist jetzt hier zu wenig. Und ich habe nicht schlecht verdient, aber als Selbstständige ist das mal so, dann meinten sie tatsächlich, ich habe zu wenig verdient. Also es ist nicht so, je weniger, desto besser. Da muss man auch aufpassen. Ich muss auch ganz ehrlich, die Berechnungen, da werde ich auch nicht ganz schlau draus. Manchmal liegt einer dabei, manchmal auch nicht. Und da meinten sie einmal, nee, hier, das ist tatsächlich zu wenig gewesen. Dann habe ich gar nichts bekommen einen Monat. Kein Kinderzuschlag. Aber da muss man schon schauen, dass man auch ausreichend verdient, weil das wird anhand der Kosten, also ne, da zählt die Miete mit rein, da zählt der persönliche Unterhalt mit rein und sowas. Also anhand dessen berechnen die das. Man kann das halt auch online beantragen. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Und da muss man auch angeben, ne, ich zahle zum Beispiel private Krankenversicherung, welche Ausgaben hat man, welche Werbungskosten hat man, welche Werbungskosten hat das Kind, zahlt das Kind eine Krankenversicherung, welche Einnahmen hat man und da zählt auch die Halbwaisenrente und auch die Witwenrente mit rein. Das zählt als Einkommen, es wird auch angerechnet, nicht voll, aber teilweise, auch vom Kind, also auch für meine Tochter wird die Halbwaisenrente teilweise mit angerechnet als Einkommen. Das gibt man da einmal alles in diese Maske ein und dann wird das bearbeitet. Einmal kurz zur Höhe des Kinderzuschlags. Man bekommt maximal 297 Euro pro Kind pro Monat, Stand 2025. Also das kann sich natürlich jährlich ändern, aber es gilt immer pro Kind und pro Monat bis zu 297 Euro. Wie schon gesagt, Auszahlung zusammen mit dem Kindergeld und die Höhe richtet sich nach Einkommen und Bedarf der Familie. Wer mehr verdient, bekommt gegebenenfalls weniger oder gar keinen Zuschlag. Ja, aber wer halt auch zu wenig verdient, bekommt gegebenenfalls auch keinen Zuschlag, weil man zu wenig verdient hat. Das ist so eine kleine Krux an der Sache. Irgendwie, man weiß nicht so, wie viel darf ich jetzt verdienen. Bei der Witwenrente weiß ich, okay, so und so viel darf ich dazu verdienen. Da gibt es ja so eine Grenze. Beim Kinderzuschlag habe ich keine Ahnung. Also da reiche ich einfach immer ein und irgendwie passt es immer. Und es ist aber auch so, dass es immer schwankt. Also ich habe zu Anfang nur ganz wenig Kinderzuschlag bekommen. Das erste halbe Jahr, weil ganz wichtig, man muss den Kinderzuschlag alle 6 Monate neu beantragen. Der läuft nicht ein Jahr wie Wohngeld, sondern alle 6 Monate muss man so einen neuen Antrag stellen. Kann man online machen und man kann jeden zweiten Antrag so einen Kurzantrag stellen. Das finde ich ziemlich praktisch. Auch der Online-Antrag, also ich finde auch der Antrag an sich ist sehr easy. Es ist jetzt nicht super viel. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Einkünfte man hat und wie viele Ausgaben. Bei uns hält sich das in Grenzen. Ich finde das relativ einfach zu beantragen. Dann macht man quasi als erstes einmal so einen Langantrag und dann kriegt man, ich habe dann auch einen Brief gekriegt von der Familienkasse, kurz vor Auslauf der ersten Zahlungsperiode, irgendwie so 2 Monate vor Ende, haben sie mir dann ein Schreiben geschickt, nochmal daran erinnert, jetzt in 2 Monaten läuft der Kinderzuschlag aus, sie müssen neu beantragen, sie können jetzt so einen Kurzantrag stellen, dann damit unterschreibt man, dann setzt man dann ein Kreuzchen und dann bestätigt man halt mit seiner Unterschrift, dass sich in den letzten 6 Monaten das Einkommen und die Ausgaben nicht verändert haben. Dann wird das anhand der neue Kinderzuschlag für die nächsten 6 Monate quasi anhand der Daten berechnet, die man schon hat. Das kann man aber nur jedes zweite Mal machen. Das heißt, wenn man einmal einen langen Antrag, dann einen kurzen, dann muss man wieder einen langen Antrag machen und wieder nochmal alles einreichen. Bei dem Kurzantrag unterschreibst du nur, da musst du nichts einreichen. Ne? Und beim Langantrag musst du natürlich einreichen, nachweisen. Das kennen wir alle, was man mal alles einreichen muss. Das muss man dann da machen. Alle 6 Monate neu beantragen. Es lohnt sich aber. Also ich muss sagen, dass ich teilweise schon erstaunlich viel Kinderzuschlag bekomme, manchmal auch sehr wenig. Was aber wichtig ist, sobald man nur 1 Euro Kinderzuschlag bekommt, profitiert man von diesem Bildungs- und Teilhabepaket. Und bei uns in Hamburg ist es auch so, wir haben ja diesen Kita-Gutschein und zahlen halt, also das heißt 5 Stunden Kita hat man quasi umsonst und plus Mittagessen und alles, was darüber hinausgeht an Stunden, die man dazu braucht. Wir haben einen 8 Stunden Kita-Gutschein, da zahlt man so einen Elternbeitrag. Da ich aber Kinderzuschlag bekomme und selbst wenn ich nur 1 Euro kriegen würde, würde dieser komplette Elternbeitrag entfallen. Das heißt, ich müsste nichts für die Kita zahlen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, die nicht diesen Kita-Gutschein haben. Und da zahlt man ja vermutlich auch irgendwie einen Elternbeitrag oder sowas, ob das auch wegfällt. Aber das, also für mich persönlich lohnt sich das schon sehr, weil wir haben vorher, ich glaube, knapp 200 Euro, für einige mag das jetzt wenig klingen, im Gegensatz zu deren Kosten für die Kita, aber wir haben, glaube ich, 200 Euro Elternbeitrag bezahlt für die Kita, 225 Euro meine ich, und der fiel dann weg. Und das finde ich schon, das ist halt auch eine Erleichterung. Ne? Dann kriegst du halt Kinderzuschlag, auch wenn es nur 1 Euro ist, aber du zahlst halt zum Beispiel die Kita-Kosten nicht mehr. Wenn die Kinder älter sind und in der Schule sind, dann kannst du, glaube ich, auch Zuschuss oder eine komplette Übernahme für eine Klassenfahrt. Ich glaube, Mittagessen in der Kita. Also es ist so ein Bildungs- und Teilhabepaket. Da bekommt man dann auch so ein Schreiben von der Familienkasse, wo das alles drinsteht. Man kann einen kostenlosen Bücherhallenausweis beantragen. Das haben wir jetzt alles noch nicht gemacht, weil meine Tochter noch sehr klein war oder immer noch recht klein ist. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr kann man davon profitieren. Was wir hatten, ist zum Beispiel, die übernehmen auch, ich meine, 15 Euro im Monat für so einen Sportverein oder sowas. Wir waren in so einem Kinderturnverein und waren da Mitglied im Turnverband und da haben die auch was übernommen. Das musste man dann natürlich beantragen und dann so einen Zettel ausfüllen lassen von dem Turnverband und dann hat die Familienkasse davon 15 Euro pro Monat maximal übernommen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, so ungefähr war das. Also die übernehmen dann auch einen kleinen Betrag. Das lohnt sich schon, das zu beantragen, weil man das auch nicht zurückzahlen muss. Man muss halt einige Nachweise einbringen, kann das aber online machen und man profitiert auf jeden Fall davon. Also man kann da nicht verlieren. Also ich finde, das ist nicht, dass sie sagen, zahlen Sie es zurück. Man reicht halt ein, man reicht halt das Einkommen ein, was man in 6 Monaten davor verdient hat. Das finde ich ganz schön, vor allem als Selbstständige. Weil man ja als Selbstständige nie weiß, wie viel verdient man, dann muss man immer so tolle Prognosen machen. Mhm. Ne? Stichwort Wohngeld, das habe ich auch mal beantragt. Ja, wie viel verdienen Sie denn im nächsten Jahr? Das weiß ich doch jetzt noch nicht, wie viel ich verdiene, keine Ahnung. Und dann ist ja immer die Gefahr, dann schätzt du falsch, entweder schätzt du zu niedrig, dann verschenkst du quasi Geld, weil dann nochmal sagen, hier Widerspruch einlegen, ich möchte aber mehr Geld haben, auch schwierig. Schätzt du zu hoch dann oder andersrum, dann bekommst du zu viel Wohngeld, nehmen wir jetzt mal. Das musst du dann zurückzahlen. Dann wollen sie die Steuererklärung haben, sagen sie, hier Frau Biden, Sie haben aber das und das verdienen, Sie haben aber nur hier so und so viel angegeben. Da musst du es zurückzahlen, das ist schon mal blöd. Das ist blöd, beim Kinderzuschlag ist es so, da zahlst du, sagen wir mal, okay, du beantragst jetzt für Januar 2026, dann gibst du für Juli bis Dezember 25 an, was du verdient hast. Das heißt, da weißt du ja schon, was du verdient hast. Das ist ja keine Prognose, sondern gibst genau das an, was du verdient hast. Das finde ich sehr angenehm, weil dann besteht nämlich nicht die Gefahr, dass du was zurückzahlen musst, weil du weißt ja schon, was du bekommen hast.
Ja, viel besser.
Bei Angestellten ist es ein bisschen was anderes. Die wissen ja immer schon dann, was sie bekommen. Jetzt für uns Selbstständigen finde ich das sehr, sehr angenehm, dass das da so geregelt ist, weil dann weißt du wirklich, okay, was hattest du in der Kasse, was hast du verdient und das gibst du dann an und dann ist hot oder top. Dann kriegst du es oder kriegst du es nicht. Und bisher, wie gesagt, ich glaube, 1 Monat war mal, dass jemand, das ist aber zu wenig, dann habe ich es im nächsten Monat nochmal neu beantragt, weil dann 1 Monat mehr reingerutscht ist, wo ich dann mehr verdient hatte. Dann habe ich es auch wieder bekommen. Ich muss es jetzt auch wieder beantragen. Meine Leistungsdauer, mein Leistungsbezug läuft jetzt langsam wieder aus. Und ich muss jetzt auch wieder so einen Langantrag stellen, weil zuletzt hatte ich so einen Kurzantrag. Aber ich finde das immer sehr unkompliziert. Und ich finde, das ist schon eine Erleichterung. Dann statt 255 Euro im Monat hast du dann plötzlich mal 500 Euro von der Familienkasse dann auf dem Konto, also inklusive Kinderzuschlag. Das finde ich schon sehr gut, dass es das gibt. Und ich finde auch, die Beantragung ist wirklich im Vergleich zu anderen recht unkompliziert.
Ja, dafür gibt es extra Punkte. Von mir.
Ja, ja, voll. Also ich muss auch sagen, die sind wirklich sehr schnell. Dadurch, dass der Leistungsbezug ja nun auch nur 6 Monate ist, können die sich vielleicht auch nicht so irre lange Zeit lassen. Das geht hier bei der Familienkasse Nord immer sehr schnell. Also ich reiche das ein, das ist wirklich, also binnen weniger Wochen ist das teilweise dann schon da. Und auch wenn die dann mal ein bisschen länger dauern, ich glaube, bei meinem allerersten Antrag hat es ein bisschen länger gedauert, hat man sofort, man kriegt ein Schreiben, hat ein paar Tage später schon die Nachzahlung. Aber es gilt natürlich das Antragsdatum. Das heißt, wenn man es jetzt beantragt, dann ab da gilt das dann auch. Ist ja bei vielen Dingen so und die sind sehr, sehr zügig da. Also das ist im Vergleich zum Wohngeld zum Beispiel, wo das wirklich sehr, sehr lange dauert, also in Großstädten jedenfalls, sind die wirklich sehr flott und sind da sehr, also ich finde, eine sehr angenehme Zusammenarbeit ist das mit denen. Kann ich nur sehr empfehlen, das einmal zu beantragen, weil auch da hat man nichts zu verlieren und man hat ja auch nichts zu verschenken. Auch, es darf einem halt auch nicht unangenehm sein, sowas zu beantragen. Also ich verstehe die Leute und ich war auch immer jemand, der gesagt hat, nee, Kindergeld, ja, das steht ja jedem zu, aber ich möchte nichts anderes beantragen, weil ich möchte dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht. Die Meinung vertrete ich auch heute noch. Und auch ich versuche natürlich auch, so viel es geht, selbst zu erwirtschaften. Aber es gibt natürlich auch Sachen wie Witwenrente, Halbwaisenrente und so, die stehen einem halt auch zu. Und wenn man dann trotz allem nicht so ganz über die Runden kommt und es diese Möglichkeit gibt, dann sollte man das beantragen. Ich finde das total legitim, weil dafür gibt es diese Hilfen. Wir sind in einer beschissenen Situation. Wir müssen das alles alleine wuppen. Ne, mit 1, 2, 3, 4, 5 oder mehr Kindern. Und es ist nicht einfach als alleinerziehende Mama oder als alleinerziehender Papa. Ich sage dann immer, es ist schön, wenn es sowas gibt und wenn ich das beziehen kann, weil dann kann ich vielleicht auch dann, auch wenn ich mehr arbeiten würde, man muss ja auch immer gucken, ne, mit der Witwenrente lohnt sich das zum Beispiel, weil ich so Kinderzuschlag, das zählt wie auch Kindergeld nicht als Einkommen für die Witwenrente mit rein. Und die Hinzuverdienstgrenze ist ja nun mal sehr, sehr gering bei der Witwenrente und man muss halt schon schauen, wo man bleibt, gerade wenn man Kinder hat. Man will ja auch nicht plus minus null immer am Ende des Monats, man will ja auch mal in Urlaub fahren und so. Man möchte ja sein Leben auch weiterleben und ich finde, sowas sollte einem nicht unangenehm sein, sowas zu beantragen. Also ich finde, dafür gibt es das ja auch und man geht ja weiterhin arbeiten. Wir liegen ja nicht auf der faulen Haut und jeder, der alleinerziehend ist, ob nun verwitwet oder nicht, das gilt an alle Alleinerziehenden da draußen, die wissen, wie hart der Alltag alleine mit Kind, mit Kindern sein kann, plus Job, plus Care-Arbeit, plus Haustiere, plus einfach alles. Es ist unheimlich viel. Der Mental Load ist wirklich ganz weit oben und da dürfen wir uns Unterstützung holen und das ist auch unser gutes Recht. Und jeder, der was anderes sagt, der war noch nie in dieser Situation oder ist halt einfach super resilient, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall nichts, wofür man sich schämen muss.
Nee. Das hast du sehr gut gesagt. Vielen Dank. Weil es ist genau das, man hat so viele andere Last, die man mit sich schleppt und man ist in dieser ganzen Trauer und in dieser ganzen Phase schon so gefangen und ich finde auch, es macht eh schon ein finanzielles Problem, wenn man in so eine Situation kommt und deswegen ist es wirklich der falsche Zeitpunkt da, einen falschen Stolz zu haben. Ich würde da auch alles beantragen und mitnehmen, was irgendwie möglich ist.
Puh. Falls ihr noch Fragen habt, ihr dürft sie gerne kommentieren, fragt gerne. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen, vielleicht gibt es auch noch was ganz anderes, was ihr beantragt habt, was wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatten. Natürlich gibt es noch das Wohngeld, das habe ich ja zwischendurch auch mal angeschnitten. Da jetzt drauf einzugehen, ich glaube, das ist einfach zu individuell. Da ist dieser Antrag viel zu umfangreich. Ich glaube auch, dass die meisten wissen, dass es Wohngeld gibt, dass man das beantragen kann. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, also mein Wohngeldantrag von vor anderthalb Jahren läuft immer noch. Also es ist Wahnsinn, wie lange das dauert. Und da, das ist irgendwie so nice to have, finde ich. Das ist jetzt nichts, wo man schnell irgendwie dann eine Finanzspritze bekommt, wo man schnell mit Unterstützung rechnen kann. Also das ist irre lang. Und das jetzt noch mit aufzunehmen, hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt. Das sind jetzt alles so Sachen wie Unterhaltsvorschuss und Kinderzuschlag. Den könnt ihr relativ schnell beantragen und relativ schnell ausgezahlt bekommen. Und das ist vielleicht auch was aus persönlicher Erfahrung, was man vielleicht nicht direkt so auf dem Schirm hat. Wie oft höre ich, wenn ich mal in der Story gesagt habe, ja, hier Kinderzuschlag, was? Kinderzuschlag oder Unterhaltsvorschuss? Nee, habe ich noch nie von gehört. Gilt das auch für uns? Ja, das gilt auch für uns Witwen und für unsere Halbwaisen. Genau für die gilt das nämlich auch. Und das wissen ganz, ganz viele nicht. Deswegen war uns diese Folge, auch wenn die jetzt etwas trocken und schnell gesprochen vielleicht vermittelt wurde, es ist trotzdem uns ein Anliegen, euch das einmal mitzuteilen, dass es eben diese Sachen gibt und dass ihr euch da bitte informiert. Ihr dürft es gerne machen, weil das uns und unseren Kindern genauso zusteht wie allen anderen Kindern von Alleinerziehenden oder auch nicht Alleinerziehenden eben auch.
Wenn ihr da noch irgendwas vervollständigen wollt oder wenn ihr da noch irgendwelche konkreten Fragen habt, wir haben ja auch einen Instagram-Account von Mama bleibt, von unserem Podcast. Ihr könnt euch auch dahin wenden. Wir sind da selber beide für sämtliche weitere Informationen oder Updates oder was es sonst noch so gibt, sehr offen. Wie Caro gesagt hat, das hat jetzt erstmal diese finanziellen Hilfen betroffen. Wir haben jetzt heute absichtlich noch nicht über die Witwenrente gesprochen, absichtlich noch nicht über die Halbwaisenrente im Detail gesprochen. Wir haben auch noch nicht über diese ganzen Formularien gesprochen, die wichtig sind direkt nach dem Tod des Partners. Sterbevierteljahr ist da ja auch noch so ein Stichpunkt, das unfassbar wichtig ist, dass man das sofort beantragt. Aber diese Themen sind so wichtig, dass wir darüber gern eigene Episoden machen möchten. Aber wenn ihr dazu jetzt irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, gern jederzeit.
Gerne.
Ne? Gut. Es war sehr viel Input. Vielen Dank, Caro.
Gerne.
Ich bin selbst jetzt auch wieder etwas schlauer geworden. sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr jemanden kennt, der sich gerade mit dieser Thematik auseinandersetzen muss, dann teilt die Folge gerne. Gebt uns 5 Sterne, wenn sie euch gefallen hat. Gebt uns weiterhin Feedback. Wir freuen uns wirklich riesig. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es für heute. Caro, vielen Dank.
Gerne. Ich danke dir.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.